Bücher zum Podcast, zur Anwaltstätigkeit, zur Strafverteidigung oder Anwaltsprüfung findest du auf meiner Homepage unter www.duribonin.ch. Zum Stöbern, Nachlesen und Weiterdenken. Jetzt zur Folge. Der Thierry Urwiller, wer meinen Podcast regelmäßig los, kennt ihn schon sehr gut, hat wieder mal ein Buch geschrieben. Es ist unglaublich, der Mensch. Und das Buch heisst «Gefahr und Risikonachweis im Präventionsstrafrecht». Das klingt jetzt sehr technisch und darum habe ich gedacht, ich lade Thierry ein, dass wir das ganz handfest zusammen können diskutieren und er mir das kann erklären. Und ich habe gedacht, ich mache eine Reihe. Die Reihe heisst «Gefahr ist kein Gefühl». Und ich möchte gerne mit dem Thierry anhand vom immer gleichen Fall das durchdiskutieren, sein Buch. Und der Fall wäre, eine Person ist wegen schwerer Körperverletzung verurteilt und befindet sich in einer stationären Massnahme nach Artikel 59 StGB. Er ist bereits 4 Jahre in dieser Massnahme und es ist jetzt die Frage der bedingten Entlassung. Um die Frage zu beurteilen, wird das Gutachten eingeholt und das Gutachten kommt zum Schluss. Das Rückfallrisiko ist hoch. Ich möchte jetzt mit dem Thierry anschauen, was bedeutet das Rückfallrisiko ist hoch. Thierry, schön hast du den Weg zu mir gefunden.
Hey Duri, merci vielmals für die Einladung.
Wenn ein Buch von dir erscheint, ist das immer zwiespältig. Einerseits weiss man, okay, es ist super spannend, ich muss sofort kaufen. Andererseits ist man dann einfach weiss, jetzt muss man wirklich Stunden investieren.
Aber im Vergleich zu letztem Mal ist es ein bisschen kürzer, oder?
Ich habe ja dann sofort reagiert und dir geschrieben, Thierry, was ist los? Das Buch hat nur rund 500 Seiten.
350, oder warte, es sind 400. 400 Seiten sind es, glaube
ich. Ja, aber mit allen Anhängen etc. bist du dann auch bei fast 600.
Ja, gut. Das stimmt da wieder. Ja, aber es ist besser als letztes Mal.
Gut, man kann es auch positiv sehen. Man kommt für sein Geld sehr viel über.
Und da bin ich froh, das zu hören.
Also, du hast jetzt gerade mein Intro gehört mit dem Beispiel. Mhm. Und jetzt gerade die Frage an dich. Wenn es im Gutachten heisst, das Rückfallrisiko ist hoch, was bedeutet das?
Also, wenn ich jetzt die Antwort müsste sehr pointiert geben, würde ich sagen, nobody knows. Weil man könnte ja denken, dass wenn wir im Bereich ist, wo es um sehr viel geht, dass man dort klare Verständnis davon hat, was die verschiedenen Begriffe bedeuten. Wenn man das aber nachher so ein bisschen genauer anschaut und auch so ein bisschen in die Risikokommunikationsforschung hineingeht, dann merkt man relativ schnell, dass auch Personen unter einem Begriff wie hoch oder auch mittel oder niedrig sehr unterschiedliche Dinge verstehen. Und so ist es momentan auch in der forensischen Begutachtung vom Rückfallrisiko der Fall. Also man kann auf deine Frage nur sagen, ja, solange man es nicht mit Zahlen anfängt zu verankern, kann man es nicht wirklich sagen, was damit gemeint ist.
Was sollte denn ein Gutachter sachlich genau beschreiben?
Meines Erachtens müsste er im Wesentlichen folgende Sachen beschreiben. Er müsste sagen, welche Art von Straftaten drohen mit welcher ungefähren Wahrscheinlichkeit in welcher Zeiteinheit, also in 3 Jahren, in 5 Jahren, was auch immer, mit welchem Interventionsszenario, also ist die Person frei draussen oder ist sie noch in einer ambulanten Therapie und so weiter. Das wäre eigentlich die Information, die wir bräuchten, um gute, verhältnismäßige Entscheidungen nachher zu treffen.
Und dann, wenn das so beantwortet werden, dann wüsste man das Risiko und vor dem Hintergrund könnte man dann entscheiden, ist das Risiko hoch genug,
ja, genau,
um die Freiheit zu entziehen.
Ja, richtig, genau. Weil wir reden ja bei uns sehr schnell eben so dichotom, oder? Wir reden von einer positiven oder negativen Legalprognose und das tönt so, als könnte man einfach nur um eins machen, bei einem Fall ist grün, beim anderen ist rot. Aber das ist natürlich so bedingt der Fall, weil es geht ja immer um ein vertretbares Risiko und dementsprechend muss man das einfach auch anders aufgleisen, als man das bisher gemacht hat. Und für diesen Entscheid zu treffen, was für ein Risiko vertretbar ist, haben wir bisher nur sehr, sehr grobe Leitlinien von der Rechtsprechung. Also wir wissen, es ist ein kleines, niedriges Risiko vertretbar, weil es um sehr hohe Rechtsgüter geht, Liebe und Leben etc., sexuelle Integrität. Wir wissen, es ist ein kleines höheres Risiko tolerabel, wenn eine Person schon sehr lange gehockt ist und so. Aber das wird alles bei unserer Rechtsprechung immer nur mit Wort beschrieben. Und die Worte haben genau das gleiche Problem, wie das, was wir vorher im Gutachten gesagt haben. Wenn man das nicht am Schluss versucht, auch auf Zahlen abzubrechen, dann wissen wir einfach nicht genau, wo die Schwelle liegt.
Was müsste jetzt das Gericht fragen, damit statt dem Gutachten die Frage stellen, ist die Person gefährlich?
Also im Wesentlichen müsst ihr zuerst mal sagen, von was für einem Gefahrenbegriff was es ausgeht. Weil damit die sachverständige Person kann überhaupt eine gute Antwort liefern kann, muss sie ja wissen, was das Recht von ihr verlangt. Und das Beweisthema wird ja durch das materielle Strafrecht vorgegeben. Und im momentanen Zustand ist es so, dass bei Artikel 59 einfach so unbestimmt von einer Gefahr die Rede ist.
Also eben, eine Gefahr für eine Sachbeschädigung ist komplett etwas anderes, wie eine Gefahr für eine schwere Körperverletzung.
Genau, und wenn wir das der sachverständigen Person nicht sagen, was uns eigentlich interessiert, dann ist sie vor eine relativ undankbare Aufgabe gestellt, weil dann wird sie versuchen, aus dieser, ich sage jetzt mal, Nicht-Vorgabe irgendetwas zu suchen in ihrer Disziplin, die an Daten rum ist. Und dann kommen wir eben genauso in Gefahr rein, dass sie die Datenbestände beizieht, zum Risiko einschätzen, was uns rechtlich gar nicht so gross interessiert. Eben uns interessiert ja primär, passiert noch etwas schwerwiegend, wie eine schwere Körperverletzung, wie in deinem Eingangsfall, oder geht es nur um eine Sachbeschädigung?
Ja, und Straftat ist ja nur ein Faktor. Zum Beispiel auch der Zeitraum, wo die Einschätzung soll abdecken soll.
Genau.
Also je länger der Zeitraum ist, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass wieder etwas passiert.
Das kommt noch dazu. Wenn man der sachverständigen Person noch nicht sagt, was interessiert mich da für einen Zeitraum, dann wird es so sein, dass die einen Gutachter werden irgendwie die BFS-Daten beiziehen und werden der Statistiker nennen für einen 3-Jahres-Zeitraum. Wiederum andere Sachverständige werden eine jüngere Studie aus dem Kanton Zürich beiziehen, die einen 8-Jahres-Zeitraum verwendet. Und das führt dazu, dass wir eigentlich Kraut und Rüben haben im Rahmen der Begutachtung. Und darum wäre es so wichtig, dass das materielle Recht eben klar sagt, hey, liebe Sachverständige, welche Gefahrenzeitraum müsst ihr eurer Beurteilung zugrunde legen. Damit ihr wissen, welche Daten können wir überhaupt beiziehen und wo müssen wir auch signalisieren, dass wir vielleicht einen Unsicherheitsbereich haben, weil wir die Daten nicht haben.
Und ein dritter Punkt ist, unter welchen Bedingungen ist denn die Person, die wir anschauen, dürfen wir sie situieren?
Ja, genau.
Also ist ja etwas ein ganz anderer Unterschied, ob man jemanden einfach rauslässt, ohne Wohnung, ohne Geld,
ja, genau.
Oder ist er in einem geschützten Setting?
Ja, richtig. Weil das ist auch so etwas, wo, wenn man das nicht mitkommuniziert, oder ist so die Frage, risk of what? Weil ich mache jetzt ein Beispiel, wenn eine Person da ist, die an einer paranoiden Schizophrenie leidet, wenn jetzt die zum Beispiel bereit ist, Medikamente einzunehmen und gut ambulant psychotherapeutisch noch angebunden ist, dann kann man eigentlich sagen, ist vielleicht das Risiko in der Freiheit sehr niedrig unter diesen Bedingungen. Und darum interessiert uns ja nicht irgendein Risiko, sondern immer das Risiko, das unter Ausschöpfung von ambulanten Möglichkeiten noch zu hoch ist. Nur dann dürfen wir ja überhaupt den stationären Freiheitsentzug als verhältnismäßig anschauen, weil eben die zweite Stufe von Verhältnismäßigkeitsprüfung im Zweifel müssen wir zu milderen noch geeigneten Mittel wählen. Und darum ist die Information im Gutachten ja so wichtig, weil ohne das haben wir eine wichtige Tatsachengrundlage nicht für die Verhältnismäßigkeitsprüfung.
Also ich habe die Differenzierung noch nie in einem Gutachten gesehen.
Ja, das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung, dass es auch sehr selten ist. Ich habe es vereinzelt schon gesehen, aber ich glaube, dass es doch eher der Ausnahmefall in meiner Wahrnehmung auch ist. Und ich habe übrigens nicht nur beim Interventionsszenario, das wir jetzt gerade angesprochen haben, wie kann es ambulant angeschaut werden oder nicht, habe ich das wenig gesehen, sondern ich habe auch wenig Gutachten gesehen, wo man eben darauf hinweist, auf welchen Zeitraum bezieht sich das Ganze und inwiefern könnte das auch rechtlich noch relevant sein. Also die Rückfrage noch, von welchem Zeitraum geht ihr im Strafrecht überhaupt aus, welcher ist relevant, das habe ich relativ selten gesehen, dass das
einmal gefragt wurde. Und die Lebenssituation ist noch gar nie mit berücksichtigt worden. Du, von welchem Zeitraum würdest denn du ausgehen und vor allem von welchem Delikt?
Mhm. Also für mich, ich würde es gerade umkehren, schnell bei den Delikten anfangen, ist es so, dass wenn es um einen rein präventiven Freiheitsentzug geht, und das ist für mich dann der Fall, wenn keine Schuld adäquate Strafe mehr parallel ist, also Freiheitsstrafe. Ab dem Moment ist für mich relativ klar, dass so in der stationären Behandlung nach Artikel 59 eigentlich nur noch das Risiko relevant ist durch Straftaten nach Artikel 64 Strafgesetzbuch. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil da kann man ja sagen, ja, wenn das der Gesetzgeber hätte wollen, dann hätte er ja dort für den Moment genau den gleichen Katalog verwenden können, wie bei Artikel 64. Aber wenn man es ein bisschen genauer anschaut, kommt man eigentlich zum Schluss, dass es gar keine andere Lösung geben kann. Weil wenn man schon weniger schwerwiegende Straftaten wie eben Vergehen würde genügen, dann würde das bedeuten, dass man Personen, die behandelbar sind, niederschwelliger kann präventiv inhaftieren als Personen, die unbehandelbar sind. Weil bei Unbehandelbaren wäre nur die Verwahrung denkbar und entsprechend nur Katalogverbrechen nach Artikel 64. Und darum bin ich sehr fest der Auffassung, dass wenn wir einen rein präventiven Freiheitsentzug haben, dann muss es um Delikt nach Artikel 64 gehen.
Darf ich schnell einfach zusammenfassen, ob ich dich richtig verstanden habe? Also du sagst, bei rein vorsorglichen Freiheitsentzügen dürfen nicht einfach beliebig künftige Delikte genügen, sondern nur sehr schwere Delikte gemäss dem Katalog.
Ja, genau, da reden wir so von den, sage ich mal, üblichen Verdächtigen, das sind die vorsätzlichen Tötungsdelikte, da haben wir schwere Körperverletzung, da haben wir Vergewaltigung und so weiter. So die Deliktskategorie, die Artikel 64 alles beinhaltet, das wäre für mich so die Zielgrösse, die dann auch beim Artikel 59 gelten müsste, ab dem Moment, wo der Freiheitsentzug rein präventiv ist.
Gut, und von welchem Zeitraum gängst du aus?
Ich würde von einem Zeitraum von 5 Jahren ausgehen. Jetzt muss man ganz ehrlicherweise sagen, wenn man so ins Gesetz schaut, dann ist das nicht gerade auf den ersten Blick sofort einsichtig, von welchem Zeitraum was man könnte ausgehen könnte. In den Arbeiten, die zu der jetzigen StGB-Fassung geführt haben, ist das auch nicht irgendwie das grosse Thema gewesen. Also man hat irgendwie das einfach so passiv vorausgesetzt, aber eigentlich nie klar definiert, was der rechtsrelevante Zeitraum ist. Ich bin zum Schluss gekommen, im Rahmen von der Auslegung von all den Normen zu der bedingten Entlassung, dass ein Gefahrenzeitraum von 5 Jahren eigentlich am ehesten der Ratio legis entspricht. Das ist auch darin begründet, dass das zusätzlich noch matcht eben mit dem oberen Rand von der Probezeit, die man in diesen Konstellationen kann aussprechen kann. Und es hat zusätzlich das ist mehr aber noch ergänzend ein weiterer Grund, weil ich glaube, die Normen sind ja geschaffen worden, auch um einen hinreichenden Schutz vor Öffentlichkeit zu garantieren. Und wenn man jetzt ein sehr, sehr kurzes Intervall nur hätte in diesem Rahmen, dann würde man auf längere Frist natürlich auch einen rechten Teil an Rückfall verpassen, sage ich jetzt mal, wo eben dann gleich passieren nach einer Entlassung. Und was ich so ein bisschen sehe, wenn man so die Deliktkurven anschaut oder Rückfallratenkurven, dann flachen die nach den ersten 2-3 Jahren relativ schnell ab und nach 5 Jahren verpasst man immer weniger von was noch an Rückfällen übrig bleibt. Und darum, so gemischt aus diesen 2 Überlegungen, bin ich zum Schluss gekommen, dass ein 5-Jahres-Gefahrenszeitraum eigentlich die stimmigste Auslegung von der jetzigen Rechtslage ist.
Ich habe es vorher schon gesagt, je länger der betrachtete Zeitraum ist und je weiter der Begriff vom Rückfall definiert wird, desto höher erscheint ja dann auch das Risiko.
Ja, das
ist so. Und darum muss ja ein faires Recht, muss ich das einfach auch mal festlegen.
Ja, genau. Weil das ist so.
Sonst reden alle von etwas anderem.
Ja, richtig. So die grosse Frage ist, risk of what? Oder? Also das ist ja etwas, das kennen wir aus lauter anderen Bereichen. Uns interessiert die sonstigen Lebensbelange ja auch nicht jedes Risiko. Es gibt so die Sachen, wo du sagst, ja nun, wenn das passiert, ist halb so wild. Und dann gibt es die Sachen, die dich quasi auslöschen. Und dort haben wir unsere Aufmerksamkeit zu Recht allokiert. Und das ist im Strafrecht nicht viel anders. Also auch dort, denke ich, lohnt es sich, dass wir den Fokus dort tun, wo die vitalen Interessen von privaten Personen betroffen sind, eben Leib und Leben, sexuelle Integrität etc. Und nicht, sage ich jetzt mal, bei den weniger schwerwiegenden Taten, nicht bei Sachbeschädigung oder dergleichen. Das ist in der Güterabwägung nachher nicht mehr gerechtfertigt, in meinen Augen.
Jetzt ist ja im Ausgangsgutachten, das ich zitiert habe, das sagt, das Rückfallrisiko ist hoch. Wo würdest du denn das hoch prozentual hin tun.
Jetzt kommen wir zum schwierigsten von allen Teilen, oder? Weil zu hoch ist ja mal die Sachverhaltsfrage, also was das Gutachten sagt. Und die Frage ist ja dann, was heisst das jetzt für uns im Recht? Also wenn wir noch bei der Frage bleiben, kann man jetzt die Person entladen nicht? Was heisst das jetzt, ist das hoch genug? Und das ist ja die normative Frage, weil die Sachverständige hoch ist eine Sachverhaltsaussage und die wird im Status quo bedeuten, sicher mal höher als der Durchschnittsfall. Aber da wissen wir eben noch nicht, wie hoch das genau nachher in absoluter Prozentrückfallwahrscheinlichkeit ist. Aber selbst wenn wir das wüssten, also selbst wenn wir jetzt ein Gutachten hätten, das uns sagt, das Risiko ist hoch und das bedeutet, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 30%, müssten wir ja nachher immer noch normativ sagen, ist uns das jetzt genug hoch, um die Person noch ein Jahr länger zu behalten? Oder sagen wir, ist jetzt das nicht mehr genug und müssen wir die Person bedingt entlassen?
Also wir müssen vielleicht mal schnell sagen, was 30% für die anderen 70% bedeutet.
Ja, genau. Wenn wir bei 30% intervenieren, bedeutet das bei Personen auf dieser Schwelle, dass man 70 Personen inhaftiert. Die nicht rückfällig würden. Und 30 würde es erfahrungsgemäß dann bei diesem Schwellenwert machen.
Von dem her bin ich ein bisschen verschrocken, dass du in deinem Buch von einer Zahl von 35% ausgehst im ersten Jahr.
Genau. Und der Hintergrund, das ist so ein bisschen ein mehrstufiger Prozess, der mich dort geführt hat. Und da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Weil ich bin zuerst in die Literatur hineingegangen und habe so ein bisschen geschaut, ja, was wird denn dort so gemeinhin gesagt. Und dann habe ich so ein bisschen gesehen, das streut eigentlich über die ganze Breite. Also wir haben Personen in der Literatur, die sagen, ja, das bräuchte eigentlich etwas, was so in die Nähe von Indubio-Schwellen geht. Also da gibt es Vorschläge, mindestens 80% Rückfallrisiko oder mehr. Es gibt auf der anderen Seite Literaturstimmen, die sagen, schon kleinere Rückfallwahrscheinlichkeiten wie 10-15% können je nach Art vom Delikt genügen. Also wenn es um sehr schwerwiegende Straftaten geht, wie Mord oder dergleichen, dass das auch schon genügen kann.
Dann gibt's, also dann ist man bereit, bei 15%, dass man 85% von der Personen einsperrt, die nicht mehr rückfällig werden.
Das war dann der Trade-off, der dort...
Das muss man sich einfach vor Augen
absolut führen. Absolut. Und das ist der Trade-off, der dort drin steckt. Und dann gibt es natürlich, ich würde sagen, schon ein gewisses Pooling. Das überrascht mich jetzt nicht ganz so fundamental. Irgendwo in der Mitte von der Rückfallwahrscheinlichkeitsskala, wo es auch Personen gibt, die dann sagen, ja, so, wenn es über 50% ist, dann wäre etwa die Interventionsschwelle. Da gibt es einige Stimmen, die das sagen. Und dann habe ich so gedacht, wie kann das sein, dass wir eigentlich bei so einem relevanten Kriterium wie der rechtsrelevanten Rückfallwahrscheinlichkeit so eine grosse Streuung haben? Das ist doch irgendwie
darf komisch. Darf ich es einfach schnell einordnen? Also unser Recht hat heute eine versteckte Wertung.
Ja.
Also unser Recht zeigt keine Prozentzahl, was dazu führt, dass jeder ein bisschen sein Bauchgefühl anwendet, ohne sich das wirklich auch bewusst zu machen.
Absolut, absolut. Und das ist ganz fest darin begründet, dass wir das Gefühl haben, ja, das ist doch eigentlich gar nicht eine Quantifizierungsfrage, sondern das ist so eine globale Wertung, also so eine Gesamtwürdigung. Und dann schaut man so ein bisschen, denkt man, die Person ist ready für die Freiheit oder nicht. Und ich glaube, da lügt man sich ein bisschen selber an, sondern es ist eben etwas, wo die rechtlichen Strukturen im Hinblick auf das Legalitätsprinzip vorgegeben sein müssen. Und dann müssen wir eben neben der drohenden Delinquenz und dem Zeitraum, den wir vorher angesprochen haben, auch zumindest die Ansätze sagen, ab welcher Rückfallwahrscheinlichkeit, sagen wir, ist das Risiko zu hoch. Jetzt, weil die Literatur so breit streut, muss man sagen, kann man nicht mal in Ansätze sagen, da gibt es jetzt irgendwie so etwas wie einen etablierten Standard. Und die haben mich dann so recht lang mit der Frage auseinandergesetzt, warum ist das eigentlich so? Und für mich war die Antwort so, ich glaube, auf welchen Wert, was man individuell kommt, ist die eine Frage. Jeder von uns hat einen Wert im Kopf, oder? Wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, von es droht vielleicht erneut eine schwere Körperverletzung, hat jeder von uns einen Wert im Kopf. Für die einen ist er vielleicht näher bei 5-10%, für andere ist er irgendwie 90%. Und wenn man sich aber so weit die Frage stellt, ja, kann ich den anderen Wert generell abstrakt als normativ falsch einstufen, dann merkt man es, fährt so ein bisschen einfach tricky werden mit der Begründung dort drin, sondern es ist, wie du sagst, und das ist ganz wichtig, eine zutiefst individuelle Wertung. Und wenn das Gesetz absolut keine Leitplanken vorsieht, dann passiert genau das, was man in der Literatur sieht, was man aber auch eben in Teil von der Rechtsprechung sieht, nämlich, dass der Benchmark hochgradig variabel ist. Das heisst, es streut enorm, obwohl ja formell könntest du erwarten, dass das einigermaßen rechtsgleich angewendet ist. Und das haben wir im Status quo nicht. Jetzt, wie bin ich dort hingegangen, wo ich so gesagt habe, ja, wenn ich auch für meinen subjektiven Wert, den ich jetzt irgendwie im Kopf habe, nicht in Anspruch nehmen kann, dass es der einzig richtige ist, was wäre denn ein möglicher alternativer Approach? Und dort muss ich sagen, das ist noch auf relativ viel Unsicherheit gebaut, weil was ich vorschlage ist, wir brauchen eigentlich so ein bisschen Wisdom of the Crowd. Weil jeder von uns gewisse Verzerrungen in den Normativprozess hineinbringt, Sozialisierung, eigene Vulnerabilität und so weiter, habe ich Abstand davon genommen, versuche das einzig normativ richtige Resultat herzuleiten und habe gesagt, es ist eigentlich viel schlauer, dass man größere Personengruppen versucht, Fallvignetten vorzulegen und sie danach fragt, was wäre in diesen Konstellationen das rechtlich vertretbare Risiko. Und dass man dann versucht, anhand von zentraler Lagemasse, das kann der Mittelwert oder der Median sein, zu sagen, das ist jetzt mal ein erster Anker und jetzt gehen wir noch im Einzelfall schauen, müssen wir das ein bisschen auf und ab nivellieren. Das ist der Ansatz, das gibt es auch schon in anderen Feldern. Also wenn man zum Beispiel sagt, wie tut man Strafe festsetzen, gibt es die ähnlichen Gedanken auch, wo man wie sagt, ja, wir wissen alle, wie fest das streut. Wäre es nicht gescheiter, man geht irgendwie grobe Benchmarks versuchen, über Befragungsstudien festzulegen und genau den gleichen Ansatz diskutieren, eben ein bisschen im Präventionskontext. Und dort ist es so, dass wir in der Schweiz die Studie zu diesen Fallvignetten noch nicht haben. Was ich habe versucht, in der Habilis einfach mal zu zeigen, wo könnte das etwa gehen, basierend, wenn man so jetzt schaut, was es bisher ganz wenig im Ausland schon gegeben hat. Aber das müsste man zuerst mal noch herausfinden, wo eine verläuft, wenn man in der Schweiz die Studie durchgeführt hat. Also insofern ist das auch noch nicht abgeschlossen. Die 35% sind alles andere als in Stein gemeißelt, sondern dort habe ich mir eigentlich wie noch ein bisschen den Steilpass gegeben, um das dann selber auch noch empirisch zu untersuchen, um zu schauen, wo liegen denn etwa die vertretbaren Risiken, wenn man gegen grosse Gruppen fragen.
Ja, und eben, die 35%, die erschreckenden 35% von dir, ja. Da bist du dann auch mit der These, dass die in jedem Jahr muss steigen muss.
Genau.
Du willst auch noch das schnell erklären, warum das in jedem Jahr muss steigen muss, der Freiheitsentzug länger ist.
Ja, genau. Also ich meine, es ist natürlich, wenn wir so die subjektive Wertung fragen oder eben die Wertung basierend auf diesen Parametern, die das Recht vorgeht, dann muss man sagen, ist es natürlich ein Unterschied, ob ich sage, eine Person bleibt ein Jahr im Freiheitsentzug versus eine Person bleibt 3 Jahre oder 5 Jahre oder noch länger. Mit dem verschiebt sich meine Wertung. Oder? Wenn ich jetzt sage, es geht darum, ein sehr schweres Delikt zu verhindern und wir haben jetzt ein Jahr die Möglichkeit, präventiv auf das einzuwirken und nachher sinkt vielleicht das Risiko, finde ich das eher vertretbar, als wenn wir sagen, jetzt sind wir im 10. Jahr und jetzt probieren wir es nochmal eine Runde. Also insofern ist die Zeit für mich etwas, das ich sehr stark erwarte, dass das so im Rahmen von Befragungsstudien wird einfließen, dass sich das vertretbare Risiko in der Tendenz eher wird aufnivellieren. Wie fest das der Fall sein wird, wird man erst können sagen, wenn man die Studie durchgeführt hat. Also das, was ich in der Habil dort so abgebildet habe, ist mehr ein Modell zur Veranschaulichung, noch überhaupt nicht irgendwie in Stein gemeißelt. Also das ist darum noch wichtig. Also die Slope, die ich gezeichnet von 35, die sich dann auf 50% plus aufnivelliert über die Jahre, das ist etwas, wo man dann erst abschließend beurteilen kann, wie das funktioniert, wenn man die Studie durchgeführt hat.
Jetzt werden jetzt vielleicht ganz viele Leute oder Juristen verschrecken, dass du eigentlich die Bevölkerung willst befragen zu dieser Thematik. Mm-hmm. Und ich möchte einfach zur Klarstellung schnell noch sagen, bei dieser Umfrage willst du nicht das Gericht ersetzen, sondern die Umfrage soll einfach zeigen, wie Menschen Freiheit und Sicherheit gegeneinander abwägen. Mm-hmm. Und das ist eigentlich das Ziel von dieser...
Genau, das ist eine Art wie der erste, sagen wir mal, Startpunkt. Und nachher kommt die Aufgabe, die man schon rein aus verfassungsrechtlichen Gründen gar nicht irgendwie könnte im Gericht wegnehmen. Es muss nämlich nachher auch noch schauen, ja, wie bettet sich das jetzt konkret Fall. Also zum Beispiel, wenn man eine Fallvignette hat, wo jetzt eine schwere Körperverletzung abgebildet ist und die Leute tun dort ihre Wertungen abgeben und nachher hat man erst den Befund, wo das vertretbare Risiko ist. Dann ist es selten so, dass der Fall ganz tupfgenau in dieser Form gerade wieder auf dem Tisch liegt, sondern man hat leichte Variationen. Also man hat vielleicht jemanden, der nicht einmal so etwas gemacht hat, sondern wenn er zulängt, dann geht er immer gegen mehrere. Und das verschiebt natürlich das akzeptable Risiko wieder ein bisschen gegen auf und gegen ab. Und so vom Mekano ist es eigentlich etwas, das wir durchaus auch kennen. Oder? Das ist wie bei ein bisschen der Strafzumessung, wo man eine Art den ersten Anker hat und wo man dann durch Strafschärfungs- und Milderungsfaktoren auf- und ab nivelliert. Und genau das Gleiche schwebt mir vor, dass das Gericht eben auch machen müsste. Also wenn man jetzt jemanden hat, der einer an der unteren Schwelle von schweren Körperverletzung ist, dann würde das vertretbare Risiko einer höher ansetzen als in Befragungsstudien. Wenn wir jemanden haben, der bei jedem Mal, wenn er zulängt, mehrere Personen mit Leidenschaft zieht, dann würde es vielleicht ein bisschen abnivellieren. Und dann müsste es natürlich etwas machen, das verfassungsvölkerrechtlich alternativlos ist. Es müsste nämlich zwei Sachen prüfen. Es müsste sicherstellen, dass das Risiko sicher mal höher ist als der Durchschnittsfall, der aus dem Strafvollzug entlassen wird. Weil sonst haben wir nämlich ein Problem mit der Rechtsgleichheit. Weil die Personen kommen unabhängig von ihrem Risiko am letzten Tag raus, die Massnahmen nicht. Das heisst, es müsste höher als eben das Risiko von dieser Gruppe sein. Und das Zweite ist, es müsste mit dieser Rückfallwahrscheinlichkeit müsste es de jure und de facto immer noch möglich sein, eine Chance auf eine bedingte Entlassung zu haben. Also es dürfte zum Beispiel nicht so sein, dass man dann sagt, ist es eigentlich bei dieser Person mit diesem Risikoprofil nie mehr möglich, dass man diese Person entlassen kann, weil dann würde man immer K3 verletzen, wo eben fordert, dass der Jury und de facto Entlassungsmöglichkeit immer besteht. Und ein Punkt habe ich noch nicht gesagt. Bei diesen Befragungsstudien wäre es total wichtig, dass man die Leute nicht einfach fragen, ja, wie viel Prozent Rückfallwahrscheinlichkeit längte. Sondern das zentrale Element von diesen Studien müsste sein, dass man die Leute in eine doppelte Betroffenheit versetzt. Also so eine Lose-Lose-Situation. So ein Beispiel, das man diskutieren könnte, wo man sagt, ja, du hast zwei Kinder, das eine ist die gefährdende Person, das andere ist die gefährdete Person. Was ist jetzt das vertretbare Restrisiko? Oder es gibt andere Ansätze aus dem angelsächsischen Raum, wo man Leute gefragt hat, ja, wie viele Tage wärst du bereit, die Freiheitsentzug zu gehen, damit dir das Delikt nicht passiert? Wo man so wie immer eigentlich die Person zwingt, beide Seiten mal einzunehmen und zu sagen, ja, was wäre mir das jetzt wirklich wert? Und ich glaube, das wäre ganz zentral, weil was man nämlich sieht, ist, wenn man diesen Ansatz wählt, steigt die Risikotoleranz in der Tendenz. Also, weil, wenn man einfach fragt, ja, welches Risiko ist vertretbar, sieht man sich ja immer auf der Seite der Rechtschaffenen und sagt, ja,
das ist ein grosses Problem, dass das Gericht sich da die falsche Frage stellt. Das ist die Reihe. Gefahr ist kein Gefühl. Das war die erste Folge. Ich hoffe, ich sehe Thierry noch für viele weitere Folgen. Das war es auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, die Folge hat dich zum Weiterdenken angeregt. Verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven helfen uns, gemeinsam besser zu werden. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Weitere Episoden und meine Bücher findest du auf meiner Homepage unter www.duribonin.ch. Danke fürs Zuhören und bis bald.